Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um ESG und Sustainable Finance. Ja, bei nachhaltigen Investments gab es zuletzt einige Debt-Finanzierungen, aber natürlich sind auch die Venture-Investoren unterwegs. Wie das Verhältnis zueinander ist, wie sich auch die Voraussetzungen verändern, wenn man von einem Corporate-Fonds hin zu einem geöffneten Artikel 9-Kapitalmarktfonds wird. Das sind heute unsere Themen und mein Gast hat gerade diese Reise hin zum Artikel 9-Fonds mitgemacht. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und bei mir im Studio ist Jan Lozek, Managing Partner von Future Energy Ventures. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
So, in der Venture-Szene habe ich gelernt, ist es üblich, dass man duzt. Das machen wir deswegen auch. Und ich habe es gerade schon gesagt, ihr habt so ein bisschen eine Reise hinter euch. 2016 habt ihr zunächst 250 Millionen Euro bekommen von E.ON. Großer Energiekonzern, muss man glaube ich nicht näher vorstellen. Und die sind in einen ersten Fonds geflossen. Und Ende 2023 gab es einen zweiten Fonds, der ist jetzt ein Artikel 9 Fonds. Zielvolumen sind 250 Millionen Euro. Mit 110 Millionen Euro seid ihr gestartet anzusagen. Final Closing ist geplant für Ende dieses Jahres. Jetzt war Fundraising, was man hört, auch schon mal einfacher. Wie seid ihr denn auf Kurs?
Ja, wir sind gut auf Kurs, den Umständen entsprechend. Die Marktsituation ist nicht die einfachste fürs Fundraising. Viele Fonds müssen leider die Kampagnen erstmal zurückstellen oder warten, bis der Markt wieder angenehmer wird. Aber die gute Message für Climate Technology und natürlich auch für das Thema künstliche Intelligenz, die ja der Markt immer noch sehr gut oder gut, und wir haben viele gute Gespräche und wir sind ganz zuversichtlich, dass wir das bis Jahresende schaffen, 250 Millionen Euro einzusammeln.
Jetzt ist neben E.ON noch der Europäische Investitionsfonds, der EIF, investiert. Wie viel Mittel haben denn die beiden gegeben und was wären jetzt sozusagen die weiteren Investoren, die ihr ansprechen wollt?
Ja, der European Investment Fund und E.ON, die haben insgesamt etwas mehr als 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und darüber hinaus haben wir noch mittlerweile 20 Millionen Euro von weiteren Investoren aus Europa und Asien bekommen. Und wir sind in vielen guten Gesprächen mit Investoren, institutionellen Family Office Investoren, aber auch mit strategischen Investoren, weil gerade für die Klimawende ist es halt wichtig, auch viel Möglichkeit zu haben, Startups zu skalieren. Und deshalb suchen wir auch Partner, die uns dabei helfen können, zu skalieren.
Was war denn die Motivation dafür, den Fonds zu öffnen? Ging das von E.ON aus? Haben die gesagt, wir wollen das nicht mehr alleine machen? Oder war das auch ein Impuls von Future Energy Ventures aus? Wie kam dieser Entschluss zustande?
Ja, insgesamt ist das praktisch sehr stark marktgetrieben zustande gekommen. Was wir, als wir gestartet sind 2016 mit 250 Millionen Euro, einer der größten Captive-Fonds in der Industrie, war der Markt noch relativ klein. Wir hatten ungefähr 6 Milliarden Euro Investitionen pro Jahr. Und wenn man das einfach nur ins Vergleich setzt zum letzten Quartal, Q1, PitchBook hat gemeldet, 8,1 Milliarden Euro sind in Klimatechnologien investiert worden. Das heißt, der Markt ist rasant gewachsen. Und in einem rasant wachsenden Markt ist es gut, dass man praktisch sich weiter ausbaut, weiter investiert etc. Und E.ON als einer der Sponsoren oder als der Sponsor des ersten Fonds hat natürlich nicht die Mittel und auch nicht die Strategie, mehrere hundert Millionen Euro jährlich in Klimatechnologien zu investieren. Und deshalb haben wir diesen Schritt gemeinsam mit E.ON gewagt und sind auch sehr froh drüber.
Jetzt ist es ja von der Aufstellung her schon ein Unterschied, ob ich sozusagen den einen Geldgeber habe oder eben eine Vielzahl, die ja nun auch noch wachsen soll und eben auch ein Kapitalmarktfonds bin, noch dazu nach diesen Artikel 9 Kriterien, die ja auch nochmal regulatorisch die ein oder andere Sache verlangen. Was hat sich für dich und auch für die Kollegen geändert mit Blick auf Stakeholder-Management, mit Blick auf Regulatorik? Wie verändert sich das Spiel?
Ja, bevor ich sage, was sich verändert hat, würde ich gerne nochmal sagen, was eigentlich gleich geblieben ist. Und gleich geblieben ist die Challenge im Klimabereich. Wir müssen einfach viel mehr tun und viel schneller tun, um die Ziele, die wir uns gesetzt haben, netto null in 2050 zu erreichen. Und da müssen wir jeden Tag echt Gas geben. Und das hat sich nicht geändert. Und wir sind 2016 angetreten, hier zu helfen im Energiebereich. Aber wenn ich heute über Energie spreche, dann müssen wir eigentlich auch über die Elektromobilität sprechen, über wie wir mit Energie Gebäude managen und so weiter. Was sich für uns geändert hat, ist der Anspruch oder die Art und Weise des Managements. Und da gibt es zwei Elemente. Einmal sind wir jetzt ein Financial Manager, reguliert von der BaFin und sind dabei, praktisch uns in diese Themen einzuarbeiten. Die sind neu und da müssen wir was dazulernen, aber wir haben das ganz gut im Griff. Und das zweite Thema ist, wir waren schon immer irgendwie dahinterher, Impact zu erzeugen mit unserem Fonds. Aber mittlerweile ist das praktisch ein Rahmen unseres neuen Fonds, das nachhaltig investieren. Und hier haben wir praktisch in den letzten 24 Monaten komplett einen ESG-Ansatz auf die Beine gestellt, gemeinsam mit Partnern aus der Industrie, Venture Capital Industrie, und sind jetzt praktisch dabei, als Artikel 9 Fonds unsere ersten Erfahrungen zu sammeln. Das dritte Investment ist gerade gelaufen. Reef, ganz tolle Company aus Deutschland, die machen viel in der Elektromobilität. Und da gibt es halt mehr zu tun. Da gibt es nicht nur den Business Case, sondern gibt es auch den Impact Case.
Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn ihr so ein Unternehmen screent? Du sagtest gerade, ihr wollt helfen. Ihr wollt sicherlich natürlich, nehme ich an, dennoch auch Geld verdienen. Das heißt, es gibt Renditeerwartungen. Und diese Investments müssen ja dann auch, wenn wir sagen Artikel 9, ihr könnt ja jetzt nicht in irgendwas investieren. Ihr müsst ja diesen Case euch anschauen. Wie viel Vorlauf hat das auch? Was sind dann so die Punkte, die ihr braucht, die auch eine Company, in die ihr potenziell investiert, erstmal mitbringen, offenlegen können muss?
Grundsätzlich sind wir ein sogenannter thesengetriebener Fonds. Das heißt, wir fangen ganz vorne an in unserer Strategie und überlegen, was sind eigentlich die Segmente, die in den nächsten Jahren aufgrund des Fortschritts der Energiewende skalieren können. Und wir glauben ganz fest daran, dass insbesondere Digital- und Softwaretechnologien der Schlüssel sind, um noch schneller voranzukommen. Wenn wir alles, was gebaut wird an Hardware und erneuerbaren Energien und Elektroautos auf der Straße, wenn wir das intelligent vernetzen, dann können wir ganz, ganz viel Effizienz holen. Das heißt, wir gucken dann in diesen verschiedenen Investitionsbereichen, die uns interessieren, ganz genau nach Aspekten wie finanzieller Return, Impact-Möglichkeiten, wie schnell kann ich das skalieren, und bereiten schon früh, wenn wir unsere Strategie, unsere Thesen aufstellen, auch den Raum für die Due Diligence in so einem Unternehmen. Und in der Regel haben wir dann schon so 10, 12 Unternehmen im Kopf, mit denen wir in Kontakt treten, und bei dem einen oder anderen entwickelt sich das dann so, dass wir dann später auch Investor werden. Und wir versuchen ganz von vorne oder ganz von Anfang an das Team zu verstehen, die Technologie zu verstehen, aber auch deren Intention, die Klimawende weiter voranzutreiben. Und wenn das von vornherein stimmt, dann steigen wir in der Regel in den Business Case ein und schauen uns an, was ist da eigentlich der finanzielle praktische Aspekt dieses Geschäfts? Kann das skalieren? Ist das wirtschaftlich attraktiv? Und dann machen wir praktisch eine 1-zu-1-Beziehung. Wir gucken uns die KPIs von so einem Business Case an und fragen, wenn sich diese KPIs weiter so entwickeln, was passiert dann eigentlich auf der Impact-Seite? Und dann haben wir unseren Impact-Case. Und dann geht es immer so weiter. Und wir fangen grob an mit der sogenannten Bierdeckel-Kalkulation und sind dann am Ende ganz detailliert und haben Modelle, die uns praktisch eine Indikation geben, was kann eigentlich passieren in den nächsten 5 Jahren, in den nächsten Jahren bis 2050, wie viel Impact könnte so eine Technologie, so ein Team, so ein Geschäftsmodell erreichen. Und das sind unsere Schritte, wie wir vorgehen.
Wie viel Zeit vergeht im Durchschnitt zwischen, ich habe das erste Mal den Namen gehört und ich entscheide, ob ich investiere?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde das so beantworten. Von der Investment-Opportunität, die kommt rein, wir kennen das Unternehmen und fangen an, dann sind die Prozesse in der Regel zwischen 3 und 6 Monaten lang. Und das ist nochmal unterschiedlich in verschiedenen Märkten. Wir investieren ja in Nordamerika, in Europa und in Israel. Und in Israel und Nordamerika kann das auch schon nochmal schneller sein. Aber 3 bis 6 Monate ist durchaus eine Zeitspanne, die geht. Aber manchmal zieht sich das halt auch hin, weil unsere Strategie ist, wir sind praktisch ein Lead-Investor. Also wir sind praktisch die ersten Investoren, die bereit sind, so einen Check zu schreiben. Aber wir machen es natürlich auch nicht alleine. Das heißt, da muss man noch den einen oder anderen Investor mit reinholen, oder das Startup muss noch den einen oder anderen Investor mit reinholen. Und dann kann sich so ein Prozess der Syndizierung doch nochmal etwas hinziehen.
Jetzt hat man ja in den vergangenen Monaten, gerade bei Climatech, wo ihr ja auch stark unterwegs seid, auch sehr viel Finanzierung debtseitig gesehen. Wie schätzt du das denn ein? Ist das eine Konkurrenz? Würdest du sagen, es ist eher eine Ergänzung? Wie schaut man auf Debtfinanzierung als Venture Investor? Ist das Freund oder Feind?
Ja, ich schaue aus verschiedenen Perspektiven drauf. Erstmal ganz normal, als Wirtschaftswissenschaftler ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir viele Arten von Kapital haben, um Wachstum zu erzeugen. Und ich glaube, das ist sehr gut, wenn wir momentan sehr viel Fremdkapital in dem Markt sehen. Das heißt, wir können schneller und mehr wachsen. Und der Markt ist auch schon bereit dafür, Fremdkapital aufzunehmen. Das heißt eigentlich, wir skalieren schneller oder sehr schnell. Und das ist eine sehr positive Nachricht. Das zweite Thema ist, wenn wir in Klimatechnologien investieren, ist das oft auch mit Hardware verbunden. Das heißt, um eine Effizienz vom Windrad zu steigern, brauche ich erstmal ein Windrad. Um die Effizienz vom Elektroauto aus der Batterie rauszuholen, brauche ich erstmal ein Elektroauto. Und diese Finanzierung von ganz normalen Assets, wie ein Windrad und ein Auto, das sind nun mal Fremdfinanzierungen. Und wenn ich Geschäftsmodelle miteinander verbinde oder praktisch digital im Hardware-Skalierung, dann ist der Zusammenspiel zwischen Eigenkapital und Fremdkapital super wichtig.
Ist das anders als noch 2016? Sind Debt-Finanzierungen sozusagen breiter angekommen? Du guckst jetzt schon einige Jahre auch auf diesen Markt.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist anders. Und ich glaube, was sich im Wesentlichen verändert hat, sind die wirtschaftlichen Parameter von Klimatechnologien. Also wenn wir über eine Wärmepumpe sprechen, wenn wir über PV sprechen, Elektroauto oder andere erneuerbare Systeme, dann ist es heute so, dass die in der Regel aus der wirtschaftlichen Sicht besser dastehen als viele Wettbewerber im Markt. Also beim Windrad würde man dann sagen Kohlekraftwerken, Gaskraftwerken, Kernenergie etc. Beim Elektroauto wäre es das normale Auto. Und wenn ich mir die Technologien heute anschaue, dann sind die im Schnitt alle preiswerter. Bei dem einen oder anderen ist, habe ich immer noch, sagen wir mal, die Herausforderung des Anfangsinvestitionen, die Anfangsinvestitionen stemmen zu können. Aber grundsätzlich, wirtschaftlich, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, sind die Technologien heute alles skalierbar, weil sie halt wirtschaftlich sehr, sehr attraktiv sind. Nur ein Beispiel, Photovoltaik ist die preiswerteste Energieerzeugungsmaßnahme weltweit, auch hier in Deutschland, und ist wesentlich ökonomischer als alle anderen Technologien. Das heißt, wenn ich mehr und mehr skaliere, dann habe ich automatisch auch mehr und mehr wirtschaftliche Vorteile. Und da ist, glaube ich, auch der interessante Link zu nachhaltig investieren. Wenn die Technologien wirtschaftlich attraktiv sind und ich die mehr fördere, dann kann ich auch mehr Impact erzeugen.
Also das heißt sozusagen auf der Makroebene schon sinnvoll als Ergänzung. Ist es denn auch ein partnerschaftliches Miteinander, wenn du es dir anschaust, jetzt mal aus der Geldgeberbrille?
Ja, das ist ein sehr partnerschaftliches Miteinander im Sinne von dem Zusammenspiel von beiden Kapitalarten, die ich halt brauche. Es ist halt oft nicht attraktiv oder es ist einfach nicht attraktiv für einen Venture-Kapital-Investor in ein Solarpanel zu investieren oder in eine Wärmepumpe oder in eine Elektroauto. Aber die Technologie, die das miteinander verbindet und dann skaliert mit den verschiedenen Möglichkeiten, hat halt viel höhere Renditeaussichten. Insofern brauchen wir auch im Klimatechnologiebereich dieses Zusammenspiel. Insofern ist Partnerschaft da sehr wichtig. Ich glaube, die Herausforderung für Fremdkapitalinvestoren derzeit ist immer noch die Skalierbarkeit oder die Größe der Tickets im Markt. Auch wenn wir Unternehmen haben, jetzt wie Enpal in 1,5 und in unserem Portfolio Herr Termondo haben, sind das schon ganz interessante Fremdfinanzierungsvolumina, aber die sind halt natürlich noch nicht groß genug im Vergleich zu anderen Infrastrukturmöglichkeiten, die Investoren haben. Das heißt, ich glaube, die Herausforderung für uns als Eigenkapitalinvestoren ist, noch stärker auf das Skalierungsgaspedal zu treten, um dann praktisch Fremdkapitalanbietern anzubieten, mit in diese Strukturen einzusteigen. Und dann gemeinsam können wir dann viel mehr erreichen.
Das heißt, ihr müsst es quasi groß machen. Und wenn es groß genug ist, wird es für die Debtfinanzierer, Kapitalgeber, interessanter, als es jetzt noch ist. Jetzt schaut man ja bei diesen Märkten auch immer so ein bisschen drauf, wer hat quasi gerade die Macht, wenn es um Investments geht. Ist es ein Investorenmarkt oder müssen sich alle um bestimmte Targets irgendwie prügeln und Schlange stehen? Was würdest du denn sagen, auch vielleicht mal so im Vergleich über die zurückliegenden Jahre, wie würdest du den Markt im Moment erleben?
Wir haben beide Seiten erlebt. 2020, 2021 und auch noch Anfang 2022 hat man ganz klaren Preismarkt, der durch die Opportunitäten, also durch die Unternehmer besetzt wurde. Und wir haben in den letzten 24 Monaten eher einen Markt erlebt, der sehr stark von den Investoren getrieben ist. Was ganz interessant ist, dass es im Klimatechnologiebereich ist, dass die Anzahl der Deals nach oben geht. Wir sind bei über 1200 Deals pro Jahr. Wir sind im letzten Jahr 3% runtergegangen. Was wir im letzten Jahr gesehen haben, dass die Bewertung dieser oder dass das Kapital, was zur Verfügung gestellt wurde, insgesamt 30% weniger war oder weniger wert war. Das heißt, wir haben eine starke Abwertung gesehen und es gibt einen großen Wettbewerb von Startups und guten Unternehmen um das Kapital. Und wir Investoren sind dadurch in einer sehr guten Position, dass wir erstens uns das aussuchen können, was wir wirklich haben wollen, auf der einen Seite, und zweitens, dass wir unseren Investoren auch sehr attraktive Renditen in Aussicht stellen können, was prinzipiell auch sehr gut ist für den Markt, weiter vorausgedacht. Aber wir haben auch praktisch in den anderen Jahren kennengelernt, dass es halt sehr, sehr enge Runden gab mit vielen Investoren und sehr viel Wettbewerb da gewesen ist, was momentan halt für uns etwas attraktiver ist und was mich persönlich jetzt extrem, nicht im Sinne von der Preissetzung, aber im Sinne von für den Markt praktisch motiviert hat, sind die Zahlen von PitchBook. 8 Milliarden Investitionen in Klimatechnologien in einem Quartal, das ist eine ganze Menge Geld und normalerweise ist das erste Quartal kein starkes Jahr. Insofern bin ich ganz gespannt, was passiert. Und dann gibt es auch noch eine ganz andere interessante Zahl, die zu Klimatechnologiewachstum beiträgt. Wir haben letztes Jahr in Deutschland 52% der Energie war erneuerbar. wenn 52% der Energie erneuerbar ist, dann kann ich mit Software und Technologie eine ganze Menge machen, weil ich kann diese Netze nicht mehr top-down steuern. Das heißt, ich brauche irgendwie Tools, um das besser zu organisieren und besser zu managen. Das heißt, da gibt es auch noch eine ganz andere Wachstumskomponente. Das ist der Markt, der explodiert gerade in die richtige Richtung.
Ich sehe in den Augen schon das Leuchten bei dem, was da noch an Potenzial liegt. Jetzt hast du schon gesagt, die ersten Investments habt ihr gefunden für den zweiten Fonds. Im Vergleich zum ersten, macht ihr größere Tickets? Habt ihr irgendwo Schwerpunkte verändert? Was ist so der Sweet Spot dessen, was ihr für den zweiten Fonds gerne finden möchtet?
Ja, im Wesentlichen ist die Strategie gleich geblieben. Gleichwohl sind wir wesentlich fokussierter noch. Zu unserem Start in 2016 waren wir mehr explorativ. Das heißt, wir fokussieren jetzt ganz stark auf Unternehmen in der sogenannten Series A oder B-Runde. Im Wesentlichen geht es uns aber darum, dass ein Startup schon Umsätze hat und Kunden hat und vielleicht schon so an dieser magischen 1 Million Umsatz dran ist, sodass wir dann mit unseren Möglichkeiten und unserer Hilfestellung dabei helfen können, das Startups schneller zu skalieren. Größte Herausforderung im Markt ist immer noch lange Verkaufszyklen. Das heißt, es dauert sehr lange von dem ersten Gespräch, was ich habe, bis zu dem Vertrag, den ich unterschreibe. Wir investieren in der Regel in der Series A ungefähr zwischen 1 und 5 Millionen. 2, 3, 4 Millionen Euro sind momentan die Preise hier in Europa. Amerika ist ein bisschen teurer. Und in der Series B ist es dann zwischen 5 und 10 Millionen Euro. Und wir wollen in 20 bis 30 Unternehmen investieren. Das heißt, wir haben so eine gute Mischung, ein bisschen mehr Series A als Series B. Und sind halt sehr stark fokussiert. Wir wollen halt nicht drunter gehen, aber auch nicht drüber gehen.
Ist E.ON auch ein möglicher Käufer für Portfoliofirmen, wenn man denkt, da ist ein strategischer Fit?
Also die komplette Energiewirtschaft weltweit ist ein Käufer für diese Technologien. Und das Spannende ist ja auch, ich habe das nicht am Anfang erzählt, ich bin über 20 Jahre jetzt in der Energiewirtschaft unterwegs. Und Energiewirtschaft war immer auch ein sehr national geprägtes Geschäft. Diese neuen Klimatechnologien, das ist total international, das ist global. Das heißt, was E.ON kaufen würde, will vielleicht auch eine Utility aus Amerika, American Electric Power vielleicht kaufen. Deshalb ist das super spannend. Aber ja, klar, E.ON ist natürlich auch interessiert, an diese spannenden, tollen Geschäftsmodelle ranzukommen, die die Nachhaltigkeit des Geschäfts von E.ON auch weiterentwickelt. Und den hat auch in der Vergangenheit schon einmal ein Unternehmen übernommen von uns. Critix ist der Name hier. Insofern würden wir uns auch freuen, wenn wir sowas nochmal hinbekommen mit dem nächsten Fonds.
Wie ist es denn für die Startups? Tun die sich leichter, wenn da kein großer Konzern dahinter steht, nach dem Motto, ich verkaufe mich doch jetzt nicht indirekt schon an E.ON? Oder ist das ein Name, der im Gegenteil eher Türen aufmachen kann? Wie würdest du es einschätzen?
Ja, das ist eine gute Frage, Sabine. Ich glaube, das ist beides im Endeffekt. Du musst es sehr gut abwägen als Unternehmer, aber auch als Investor. E.ON hat schon immer die Strategie vertreten, sich komplett marktgerecht zu verhalten. Das heißt, keine besonderen Terms, keine besonderen Regeln oder Exklusivitäten einzufordern auf der Investitionsseite. Und ich glaube, wenn das gegeben ist und das Investoren machen und sich praktisch wie im Markt verdienen, dann ist das praktisch nicht schädlich, einen großen Corporate an Bord zu haben, weil die drei großen Herausforderungen von Startups im Klimatechnologiebereich ist die Technologie an sich. Und dafür brauche ich Unterstützung und Verständnis auch aus der Energiewirtschaft, um das ordentlich hinzubekommen. Das zweite Thema, das hatte ich angesprochen, sind Verkaufszyklen. Das ist auch, glaube ich, sehr wichtig, da eine Partnerschaft zu haben mit Unternehmen, die in der Industrie schon vorhanden sind und sich auskennen und vielleicht auch eine große Infrastruktur haben, um Dinge anzuwenden und zu prüfen. Und das dritte Thema sind die Qualität der Leute. Da kann natürlich auch ein Unternehmen was dazu beitragen, aber dafür brauche ich vielleicht keine E.ON oder einen gleichwertigen Partner in dem Bereich. Und insgesamt, glaube ich, überwiegen die Vorteile als die Nachteile. Der Nachteile sind natürlich die, dass wenn ich den einen drin habe, der andere vielleicht nicht mit ins Boot kommt, gerade in sehr wettbewerbsintensiven Märkten, weshalb wir in unserem Partnerschaftsansatz immer darauf geachtet haben, dass wir Partner aus verschiedenen Regionen haben. Also wir haben zum Beispiel Partner in Asien, die nicht mit praktisch europäischen Unternehmen im Wettbewerb steht und so weiter, sodass wir praktisch die Märkte auch abdecken können durch solche Beschränkungen, die natürlich in der Tat irgendwie immer da sind.
Habt ihr einen Plan B für den Fall, dass ihr das Final Closing nicht bei 250 Millionen Euro macht, sondern ein bisschen weniger? Würdet ihr dann einfach die Portfoliogröße runterskalieren oder was wäre dann der Ansatz?
Ja, wir haben das jetzt mal so angelegt, dass wir unseren Investoren zum Jahresende nochmal vorschlagen können, 6 Monate zu verlängern. Und das macht aus meiner heutigen Sicht natürlich sehr viel Sinn, wenn wir noch nicht da sind, das dann auch zu tun. Wir haben aber diesen Plan B jetzt noch nicht ganz zu Ende gedacht.
Spannende Entwicklung auf jeden Fall und ich glaube gerade auch im Bereich Kooperation mit Debtfinanzierern werden wir da sicherlich noch ein bisschen was sehen in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank erstmal für die Einschätzung heute und für den Besuch im Studio. Das war Jan Luzek, der Managing Partner von Future Energy Ventures. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, Sabine.
Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten habe ich diese Woche meinen Kollegen Franz Kongbui bei mir im Studio. Hallo Franz, schön, dass du da bist.
Hallo Sabine.
Franz, lass uns mal auf den Absatz bei nachhaltigen Fonds schauen. Der ist seit einigen Monaten, muss man sagen, ziemlich ins Stocken geraten. Das Interesse an ESG scheint bei Geldanlagen nachzulassen. Wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus?
Ja, der Trend, der setzt sich tatsächlich fort. Die Anleger in Deutschland haben im ersten Quartal rund 3,3 Milliarden Euro aus nachhaltigen Fonds abgezogen. Damit setzen sich die deutlichen Netto-Mittelabflüsse aus ESG-Fonds fort. Im vierten Quartal 2023 lagen die Verkäufe bei grünen Investmentfonds bei 5,8 Milliarden Euro. Und im dritten Quartal hatten die Anleger für 4,2 Milliarden Euro Anteile an nachhaltigen Produkten verkauft. Das hatte der Deutsche Fondsverband BVI mitgeteilt.
Jetzt ist ja oft gar nicht so klar, was jetzt eigentlich ein nachhaltiger oder auch ein grüner Fonds ist. Worüber sprechen wir denn hier?
Ja, das stimmt. Da ist etwas Unklarheit. Die Zahlen beziehen sich auf nachhaltige Fonds, die nach der EU-Offenlegungsverordnung als Artikel 8-Fonds oder Artikel 9-Fonds klassifiziert sind. Artikel 8-Fonds verfolgen eine Nachhaltigkeitsstrategie. Bei Artikel 9 geht es um die nachhaltige Wirkung.
Jetzt haben wir ja schon festgestellt, beim Neugeschäft sieht es eher mau aus. Wie steht es denn um das investierte Kapital?
Ja, beim verwalteten Volumen der ESG-Fonds wurden nach Angaben des BVI erneut Höchststände erreicht. Per Ende März lag das Vermögen bei rund 727 Milliarden Euro. Das ist ein Plus im Vergleich zum Vorquartal von 4%. Deutlich stärker zugelegt haben die nachhaltigen Spezialfonds für Großanleger. Ihr Vermögen habe sich im Vergleich zum Vorquartal um 20% gesteigert. Mit nunmehr 250 Milliarden Euro ist dieses Segment allerdings deutlich kleiner als das Segment der Publikumsfonds.
Hat der BVI denn auch eine Erklärung dafür, dass jetzt gerade bei den grünen Publikumsfonds so eine Zurückhaltung herrscht?
Ein Grund für die kontinuierlichen Abflüsse ist nach Ansicht des BVI die EU-Regulierung des Vertriebs. Viele Kunden würden ein Nein bei der seit 2022 verpflichtenden Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen angeben, um sich die Flexibilität in der Produktauswahl zu erhalten.
Lass uns mal noch einen Blick auf die Immobilienwirtschaft werfen. Die steht bekanntlich unter großen Herausforderungen in Sachen ESG. Da gab es jetzt auch neue Erkenntnisse, was sich ändern sollte. Was kam denn da zutage?
Naja, der Strukturwandel im Einzelhandel wirkt sich nachteilig auf die Qualität der Innenstädte aus. Und zwar grundlegend. Das erfordert eine Transformation der Städte zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit, heißt es beim Urban Land Institute. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Und ein wichtiger Aspekt dabei sei, Monokulturen aufzubrechen und beispielsweise Einzelhandelsimmobilien neuen Nutzungen zuzuführen.
Ich würde mal vermuten, das ist eines dieser Themen, die leichter gesagt als getan sind. Wie könnten denn so Änderungen im Einzelfall aussehen? Was schlagen die Experten denn vor?
Eine gute Idee ist beispielsweise die Umnutzung in Schulen in den Cities. Die könnten von der zentralen Lage und der Sichtbarkeit solcher Immobilien profitieren, heißt es vom BNP Paribas Real Estate. Die waren nämlich bei der Studie beteiligt. Shoppingcenter und Möbelhäuser auf der grünen Wiese stünden vor ähnlichen Problemen wie die Innenstädte. Hier gehe es darum, das reine Einkaufen mit anderen Nutzungen wie Sport zu verbinden.
Jetzt macht sich ja auch der Klimawandel bemerkbar. Da müssen ja sowohl die Städte als auch die Immobilienwirtschaft sich viel stärker mit auseinandersetzen, mit diesen ganzen Umweltthemen. Was für Ansätze gibt es denn da?
Naja, da haben wir ja jüngst das Beispiel gehabt mit den Überschwemmungen. Für die Wirtschaft heißt das unter Umständen, dass der Verzicht auf schnelle Gewinne zugunsten langfristiger sozialer und wirtschaftlicher Vorteile eine kluge Investition sein könnten. Dabei seien regulative Maßnahmen zur Wohnraumschaffung aber unerlässlich und dürften nicht als Option, sondern müssten als Pflicht betrachtet werden. So heißt es von der BNP.
Über eine Kooperation müssen wir noch sprechen, die betrifft die Schufa. Die ist ja fast jedem bekannt, aber eher als Datensammler beim Thema Bonität. Die kooperiert jetzt mit Deloitte, also der Wirtschaftsprüfung und Beratungsgesellschaft. Und es geht um ESG-Berichterstattung. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, die Auskunftei Schufa und die Prüfungsgesellschaft Deloitte, die haben sich zusammengetan, um Unternehmen und Banken bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterstützen. Hintergrund ist die Vorgabe der EU, dass immer mehr Firmen einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen müssen. Und die Schufa bietet ein neues Datentool als Dienstleistung für die ESG-Berichterstattung von Banken und Unternehmen in Deutschland an.
Und was soll das genau leisten?
Ja, die neue Anwendung der Schufa ermögliche es, die Berichtspflichten aus der EU-Taxonomieverordnung und der Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, zu erfüllen. Über eine Plattform können alle Beteiligten die relevanten Daten untereinander austauschen und doppelte Datenerfassung vermeiden, sagt die Schufa. Die Schufa hat rund 10.000 gewerbliche Kunden, bislang in den Themen Know Your Customer, Bonität, wie du sagtest, und Regulatorik. Die kommen natürlich als potenzielle Kunden für das neue Geschäft in Frage.
Und was verspricht sich Deloitte von der Kooperation?
Ja, der gemeinsame Auftritt mit Deloitte erklärt sich daher, dass die Unternehmen für die Nachhaltigkeitsberichte nicht nur Daten, sondern auch Strukturen brauchen. Deloitte sieht sich in einer führenden Position in der ESG-Beratung. Viele Unternehmen bräuchten bei der Erfüllung der CSRD eben nicht nur eine Unterstützung durch ein Datentool, sondern zugleich auch Beratung. Denn beim Nachhaltigkeitsreporting gehe es nicht nur um die Implementierung von Tools. Viele Unternehmen wüssten gar nicht, welche Aspekte der CSRD auf sie zutreffen, heißt es von Deloitte. Nach Ansicht der beiden Partner sind viele Unternehmen schlecht auf die Anforderungen der CSRD vorbereitet.
Da würde ich doch vermuten, Hilfe ist gegen eine entsprechende Gebühr an vielen Stellen erhältlich. Vielen Dank erstmal für den Blick auf die weiteren Nachrichten, Franz Kongbui. Schön, dass du da warst.
Ja, hat mich mal wieder gefreut.
Und Ihnen darf ich noch mitgeben, wenn Sie schon die Mittelfristplanung nach den Sommerferien ins Visier nehmen, die Impact-Konferenz können Sie sich gerne schon einmal vormerken. Die findet am 1. Oktober statt, hier in Frankfurt. Und etwas kurzfristiger kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren. Wir hören uns hier am 13. Juni wieder, wenn Sie mögen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Und bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.